Volk ans Gewehr, der Führer ruft.
Freiburg am Kriegsende 1945. Folge 13, das Kriegsende in Freiburg.
Front steht in der Heimat, das Regime mit dem Rücken zur Wand. Goebbels Propagandaapparat holt noch einmal zu einem verzweifelten Rundumschlag aus.
Gefangenensammelstellen nehmen Sie auf. Seht in diese Gesichter und ihr wisst, was euch bevorstünde, wenn es Ihnen gelingen sollte, in das Reich einzubrechen. Es wird Ihnen nicht gelingen. Amerikanische Gefangene, diese ewig Kaugummi wiederkäuenden Befreier Europas haben in Wallendorf gezeigt, dass sie vom gleichen Schlage wie Stalins Steppenhorden sind.
Wie viele Freiburger tatsächlich noch an die markigen Durchhalteparolen der Naziführung glaubten, ist heute schwer zu beurteilen. Eine zerstörte Innenstadt vor Augen, beziehungsweise selbst obdachlos gebombt, mit aufkommenden Versorgungsengpässen konfrontiert und den nicht zu verheimlichenden Meldungen, dass der Krieg bereits heim ins Reich gekommen war, wurde der Volksgemeinschaft mehr und mehr klar, dass der Krieg verloren war. Die Franzosen standen bereits in Karlsruhe, das Elsass war befreit, und dem Einmarsch der Besatzungstruppen konnte militärisch kein nennenswerter Widerstand entgegengesetzt werden. Die Gestapo meldete in einer Mischung von Wut und Resignation nach Berlin:
Teils sind die Volksgenossen über das rasche Vordringen der Angloamerikaner an der Westfront bestürzt, zum großen Teil aber ist die hiesige Bevölkerung beinahe froh, dass dieser Krieg endlich für sie ein Ende nimmt. Immer wieder hört man: Gott sei Dank, dass der Krieg für uns ein Ende hat.
Und NSDAP-Gauleiter Wagner klagte Anfang April gegenüber Reichspropagandaminister Goebbels:
Dass die Moral sowohl bei der Bevölkerung in Baden als auch der Truppe außerordentlich abgesunken sei. Man schrecke jetzt auch nicht mehr vor einer scharfen Kritik am Führer zurück. Die Angloamerikaner würden im Gegensatz zu den Sowjets vom Volke nicht gefürchtet. Im Gegenteil, große Teile des Volkes seien froh, wenn sie kämen, damit sie dadurch gegen die Sowjets geschützt seien.
Charakteristisch für die Lage in Freiburg war auch der Umstand, dass sich, wie das Nazi-Kampfblatt der Alemanne meldete, viele Familien wochenlang im und vor dem Schlossbergstollen einnisteten, um vor den Fliegerangriffen zu fliehen. Die Freiburger Polizei versuchte, die Bunker-Bummelanten ohne großen Erfolg zu vertreiben. Die Freiburger Nazis in Partei und Stadtverwaltung versuchten, den galoppierenden Vertrauensverlust durch verschiedene Maßnahmen auf politischer Ebene aufzufangen. Am 29. März hatte erstmals seit der Machtergreifung 1933 der Gemeinderat wieder öffentlich getagt. NS-Oberbürgermeister Kerber wollte durch die Einbeziehung parteiloser Bürger in die Verwaltung wieder eine breitere Basis schaffen. So wurde zum Beispiel am 6. April der später von den Franzosen als kommissarischer Chef der Stadtverwaltung eingesetzte Oberrechtsrat Dr. Max Keller berufen und damit beauftragt, eine Notverwaltung für den Fall einer französischen Besetzung aufzubauen. Oberbürgermeister Kerber wurde zugleich zum badischen Wirtschafts- und Finanzminister befördert. Sein Nachfolger als OB wurde der bisherige Oberbürgermeister von Mühlhausen, Paul Maas. Die Bevölkerung beeindruckte das wenig. Viel gravierender war, dass ab dem 15. April die Straßenbahnen den Betrieb wegen Strommangels einstellen mussten. Die Versorgungslage spitzte sich jetzt zu. Versprochene Lieferungen gelangten nicht nach Freiburg, weil sie unterwegs von anderen Dienststellen schlichtweg einkassiert wurden. Firmen lagerten Waren aus, um sie über den zu erwartenden Tag des Kriegsendes hinaus zu retten. Es wurden neue Lebensmittelkarten ausgegeben. Gleichzeitig versuchten die Menschen, die alten Karten irgendwie zu verwerten. In immer größer werdendem Chaos gaben die Behörden eine Woche vor der französischen Besetzung bereits die Ration der darauffolgenden Woche frei. Die militärische Lage am 20. April 1945, dem letzten Geburtstag, den Führer Hitler noch feiern durfte, sah um Freiburg herum so aus: Personell geschwächte und waffentechnisch nur mehr schlecht gerüstete Einheiten der 19. Armee unter General Baader konnten Freiburg nach der Einschätzung des eigenen Oberkommandos nicht verteidigen. Ein Offizier der Heeresinfanterieschule, Oberst Janke, wurde beauftragt, einen Prüfungsbericht über den Zustand der Truppe anzufertigen. Darin heißt es unter anderem:
Der Ausbildungsstand ist völlig unzureichend. Grund: unerfahrene und auch zum erheblichen Teil unfähige Führer und Unterführer, die sich an ihre Ausbildung nicht herantrauen und daher alles nur zum Schanzen einsetzen. Das Wort Schanzen spart Blut wird in negativem Sinne ausgenutzt. Am schlimmsten steht die Sache beim Volkssturm. Die Volkssturmmänner sehen nicht ein, warum gerade nur sie die ganze Last tragen sollen und nicht weiter rückwärts gelegene Gebiete, zum Beispiel der württembergische Volkssturm, mit herangezogen werden, damit sie sich mal wieder auffrischen und zu Hause nach dem Rechten sehen können.
Das außerdem bei Freiburg stationierte 18. SS-Armeekorps unter General Kepler, eine Truppe vor allem aus ukrainischen Freiwilligen zusammengewürfelt, setzte sich vor Beginn der Kämpfe wenig heldenhaft durch das Höllental nach Osten ab. Eine Handvoll äußerst schlecht bewaffneter Volkssturmmänner lag im Freiburger Norden in Stellung. Dennoch gab NS-Kreisleiter Neuscherler die Parole aus, die Stadt solle niemals kampflos geräumt oder übergeben, sondern bedingungslos bis zur letzten Patrone verteidigt werden. Und wenn das auch nicht mehr gehen sollte, dann müsste man wenigstens noch so viel verbrannte Erde hinterlassen, dass dem Feind die Eroberung wenig Gewinn bringen würde. So wollte es der berüchtigte Nero-Befehl von Adolf Hitler, und seine Paladine dachten sich die Einzelheiten aus. Der Alemanne meldete am 13. April, dass der Reichsführer SS Hitlers Durchhaltebefehl bekräftigt habe.
Reichsführer SS Heinrich Himmler hat folgenden Befehl erlassen. Der Feind versucht durch Irreführung deutsche Orte zur Übergabe zu veranlassen. Durch vorgeprellte Panzerspähwagen unternimmt er es, die Bevölkerung mit der Drohung einzuschüchtern, dass im Falle der Nichtübergabe der Ort durch angeblich aufgefahrene Panzer oder Artillerie zusammengeschossen würde. Auch diese Kriegslist des Feindes verfehlt ihr Ziel. Keine deutsche Stadt wird zur offenen Stadt erklärt. Jedes Dorf und jede Stadt werden mit allen Mitteln verteidigt und gehalten. Jeder für die Verteidigung eines Ortes verantwortliche deutsche Mann, der gegen diese selbstverständliche nationale Pflicht verstößt, verliert Ehre und Leben.
In der Drohung folgten Taten. Soldaten, die desertierten und wieder gefasst wurden, verloren noch in den letzten Kriegstagen ihr Leben. Zum Teil wurden sie ohne Verfahren von Offizieren erschossen. Zum Teil wurden sie von sogenannten Standgerichten zum Tode verurteilt und hingerichtet, wie etwa der Matrose Walter Kröger in Norwegen, dem der Marinestabsrichter Hans Filbinger am 16. März 1945 als Anklagevertreter das Todesurteil eröffnete und selbst die Hinrichtung leitete. Auch in der Umgebung Freiburgs verhängten Standgerichte Todesurteile. Am 10. und 11. April wurden in der Nähe von Waldkirch 5 junge Männer wegen Fahnenflucht exekutiert. 20.000 Todesurteile verhängte die Wehrmachtsjustiz. 15.000 wurden vollstreckt. Unzählige Menschen wurden in den letzten Kriegstagen von irgendwelchen SS-Banditen ermordet, wenn sie aus ihrer Kriegsmüdigkeit keinen Hehl machten. Im Münstertal holte ein SS-Trupp am 22. April den katholischen Dekan des Münsters St. Trudpert, Willibald Strohmeier, aus der Kirche, entführte ihn und ermordete ihn auf dem Heubronner Eck. Der Vormarsch französischer Truppen von Mannheim Richtung Süden, verstärkt von zusätzlichen Truppen, die bei Straßburg über den Rhein setzten, wurde von General de Gaulle beschleunigt. Die Franzosen wollten bei der Besetzung Deutschlands gleichberechtigt dabei sein. Am 15. April wurde Offenburg, am 19. April La besetzt. Am 21. April stießen die Truppen von Kenzingen und von Breisach in einer Zangenbewegung in den Breisgau. In Freiburg befahl der abrückende SS-General Kepler, neben den Eisenbahnbrücken seien selbstverständlich auch die Dreisambrücken zu sprengen. Der Kampfkommandant Bader führte die Vorbereitungen für die Sprengaktion jedoch mit wenig Begeisterung und ohne Anbringung von Zündern durch. So war es möglich, dass beherzte Freiburger Bürger die Sprengladungen entfernen und die Zuleitungen durchschneiden konnten. Das flache Dreisambett wäre für die französischen Panzer sowieso kein Hindernis gewesen. Die Infrastruktur Freiburgs wäre jedoch empfindlich getroffen worden. Den Durchhalteparolen der Nazis müssen zumindest einige Volkssturmleute doch noch Glauben geschenkt haben. Denn als französische Einheiten der Kampfgruppe Petit sich von Norden der Stadt gegen 10 Uhr morgens näherten, kam es in Herdern zu Feuergefechten. Die Antwort war Artilleriefeuer des 2. Regiments des Chasseurs d'Afrique. Beiderseits der Zähringer Straße bis hin zum Karlsplatz gab es daher noch in letzter Minute Tote und Verletzte. Deutsche Pioniersoldaten sprengten um 14 Uhr ohne Befehl die Eisenbahnbrücken bei der Pochgasse, Reutebachgasse und am Konturplatz, sowie die Sendeanlage des Freiburger Rundfunks. Auch dabei gab es Verletzte und Tote. Vor der französischen Übermacht zogen sich die versprengten deutschen Einheiten zurück und am frühen Nachmittag signalisierte ein längerer Sirenenalarm, dass die Franzosen auf breiter Front, jetzt auch von Breisach kommend, die Stadt einnahmen. Die Freiburgerin Philomene Steiger war mittlerweile zum Hauptquartier von General Baader im Jägerhäusle gegangen und hatte den Befehlshaber der Truppen bedrängt, aufzugeben. Baader ließ erkennen, dass er keinen fanatischen Endkampf wollte. Zu einer Kapitulation konnte er sich dennoch nicht durchringen. Stattdessen rückte er mit seinen Truppen ebenfalls ab. Etwa um 4:30 Uhr nachmittags standen die französischen Panzer vor der Johanneskirche, nachdem sie ohne weiteren Widerstand durch die Innenstadt gefahren waren. Um 22 Uhr abends war Freiburg vollständig besetzt. Eine förmliche Übergabe der Stadt fand nicht statt. Am nächsten Tag setzten die Franzosen den parteilosen Oberrechtsrat Dr. Max Keller als kommissarischen Leiter der Stadtverwaltung ein. Die Nazi-Größen hatten längst die Flucht ergriffen. Oberbürgermeister Kerber wurde später gefasst und von der französischen Besatzungsmacht interniert. Unter nie geklärten Umständen kam er im Sommer 1945 auf dem Schauinsland ums Leben. Gauleiter Wagner floh in die Schweiz, wurde aber ausgeliefert und 1946 wegen seiner Verbrechen im Elsass gehängt. Der Krieg war für die Freiburger am 21. April 1945 zu Ende. Aber noch war die Reichshauptstadt Berlin in der Hand der Nazis. Noch befahl Adolf Hitler aus dem unterirdischen Hauptquartier heraus den Endkampf. Noch mussten Tausende sterben, bis am 7. Mai 1945 das Oberkommando der deutschen Wehrmacht kapitulierte und am 8. Mai der Tag der Befreiung von Krieg und Nazidiktatur offiziell besiegelt werden konnte.